fangen wir heute mit einem ganz besonderen Buch an. Nach einem längeren Betrachten des Römerbriefs. Und ich muss sagen, es ist heute für mich wieder fast wie so ein Geburtstag. Also ein besonderer Tag. Ja, wo wir in ein neues Evangelium hineingehen dürfen. Und ich stelle mir, also nicht nur stelle ich mir das so vor, sondern für mich war das so. Ich stand wie vor einem Mount Everest. Ihr wisst, was der Mount Everest ist. Also wie heißt auf Deutsch auch doch so, oder? Also ist jedem ein Begriff. Hier stehen wir vor einem Berg, der in die Höhe ragt wie kaum ein anderer. Und dieses Evangelium möchten wir heute anfangen zu betrachten. Natürlich werden wir heute nicht irgendwo in den Text hineingehen. Ich möchte heute wirklich, dass wir diesen Mount Everest, diesen großen Berg aufteilen, damit es uns eine Hilfe wird, wenn wir den betrachten, damit wir sehen, wie Gott uns das offenbart hat. Und ich musste wirklich schmunzeln, wo Andreas gesagt hat, ja, Johannes braucht mehr Zeit. Und ich dachte, nicht ich, okay? Johannes braucht mehr Zeit. Wir gehen heute in den Johannes, also in das Evangelium, und er braucht mehr Zeit. Also, erstmal das Johannesevangelium als solches. Woher wissen wir überhaupt, dass das zum Wort Gottes gehört? Wir kriegen heute vieles angefochten. Wenn ihr mit Menschen draußen redet, dann werden sie euch diese Fragen stellen. Könnt ihr diese Fragen beantworten? Woher wisst ihr? Woher seid ihr euch das sicher? Ihr sagt vielleicht, ja, das ist in meiner Bibel drin und darum bin ich mir sicher, dass das Gottes Wort ist. Wisst ihr, Gott hat dafür gesorgt. Nicht einfach nur, dass wir das heute in unseren Händen halten dürfen, aber durch die ganze Geschichte hindurch, von der frühen Kirchengeschichte hat Gott dafür gesorgt, dass solche Bücher wie das Johannesevangelium bestätigt wurden. Von einer Generation zur nächsten, von Anfang an. Und ich lese euch ein Zitat von Irenäus. Irenäus war ein Kirchenvater, ja, einer der ersten. Irenäus war der Schüler von Polykarp. Sagt euch auch nichts. Es ist auch nicht so schlimm. Polykarp war der Jünger des Johannes, also dessen, der diesen Brief geschrieben hat. Und dieser Irenäus war der Jünger von Polykarp. Ja? Und er schreibt, und wir haben dieses Zeugnis ungefähr aus dem Jahr 180 nach Christus, schreibt er dieses Zeugnis, und ich zitiere: Nach diesem hat auch Johannes, der Jünger Jesu, der an seiner Brust ruhte, das Evangelium veröffentlicht, als er in Ephesus in Asien weilte. Alle Ältesten, die mit Johannes, dem Jünger, zusammen trafen, bezeugten, dass er ihnen diese Dinge vermittelt habe, denn er weilte dort bis zur Zeit des Tarians oder Tarians. Und das war im Jahre 98 nach Christus. Und hier gibt Irenäus Zeugnis und sagt, Johannes war in Ephesus gewesen bis 98 nach Christus. Also ist dieses Evangelium entstanden ungefähr 90 nach Christus und ist eins der letzten Bücher, das geschrieben wurde. Und außer Irenäus haben wir viele, viele andere Kirchenväter, die das bezeugen. Ebenso das muratorische Fragment, das im 4. bis 5. Jahrhundert geschrieben wurde, eine lateinische Übersetzung einer griechischen Schrift, wo aus dem 2. Jahrhundert bezeugt wurde, das Johannesevangelium stammt von dem Apostel Johannes. Also, dass wir das heute in unseren Händen halten und wissen dürfen, das ist das Wort Gottes. Das bezeugt die ganze Geschichte bis uns heute. Und Gott hat dafür gesorgt, dass wir, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, ich sprach mit einem Moslem vor kurzem und es wurde ihm beigebracht, die Bibel entstand viel später als ihr Koran. Und dann darfst du mit Festigkeit sagen, Moment einmal, nee, da gibt es eine Geschichte und das steht fest, daran kannst du nichts ändern. Du kannst versuchen, heute irgendwas zu ändern, aber an der Geschichte kannst du nicht ändern. Und Gott hat dafür gesorgt, um das zu bezeugen. Also, wir wissen, dass das Gottes Wort ist, weil Gott es sagt und von der Geschichte her, dass es bezeugt wurde von vielen vor uns. Also gehen wir zum Verfasser. Es ist doch interessant, dass dieser Verfasser in seinem Buch nirgendwo seinen Namen nennt. Er bezeichnet sich nur als den Jünger, den Jesus lieb hat. Ihr findet keinen Johannes, also ihr findet Johannes, ja, Johannes den Täufer, aber ihr findet nicht den Schreiber. Er nennt sich nicht bei Namen. Johannes spricht aber über Philippus. Er spricht über Philippus im Kapitel 1, im Kapitel 6, im Kapitel 12 und im Kapitel 14. Er spricht über Thomas im Kapitel 11, im Kapitel 14, im Kapitel 20. Er spricht über Nathanael, Kapitel 1 und 21. Und er spricht über Andreas, auch im ersten Kapitel, im 6. und im 12. Aber über sich spricht er nicht. Und da bin ich froh, dass die anderen Evangelisten über Johannes geredet haben, so dass wir wissen können, was hat dieser Mann für einen Charakter, wo kommt er her? Und so wissen wir, dass Johannes aus einem reichen Elternhaus kommt. Johannes kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus. Das sehen wir aus Markus 1, Vers 19. Dass es wohlhabend war, nämlich wo Jesus ihn beruft, da verlässt Johannes seinen Vater und die Tagelöhner. Nicht nur einen, sondern die Tagelöhner. Viele. Es war ein Haus, das sozusagen eine Firma geführt hat. Und wir wissen auch aus Johannes 18, dass dieser Jünger dem Haus des hohen Priesters bekannt war. Er hatte also hohe Connection. Er hatte hohe Beziehungen. Er lebte auf einem höheren Niveau in der Gesellschaft. Und aus diesem Haus kommt er. Er ist der Sohn von Zebedäus und Salome. Salome war höchstwahrscheinlich die Schwester der Maria, der Mutter Jesu. Das machte Jesus und Johannes als Verwandte. Er war der hohen Wahrscheinlichkeit nach, also der Sohn der Salome und somit der Cousin von Jesus. Also, das ist so sein Umfeld. Jetzt zum Schreiber selbst, zum Johannes. Er wird berufen von Jesus. Das lesen wir auch nicht im Johannesevangelium, sondern erfahren aus Matthäus 4, Vers 21. Er ist der Berufene des Herrn Jesus, den Jesus selber in die Nachfolge ruft. Dann hat Johannes Besonderheiten, die auch nur in den anderen Evangelien erwähnt werden, wie zum Beispiel Johannes ist derjenige, der Fragen gestellt hat, mit Petrus zusammen. Aus Markus 13, Vers 3 ist Johannes dabei, wo die Frage gestellt wird nach der Endzeit. Wie wird es weitergehen? Johannes ist dienstbereit. Er ist derjenige, der mit Petrus ausgesandt wird, das Fest vorzubereiten, das Passafest. Das könnt ihr nachlesen, Lukas 22. Er liebt den Meister. Er ist eine Person, die an Jesus hing. Und das sehen wir dadurch, dass er an der Brust Jesu gelegen hat und dass er das auch erwähnt. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, war an der Brust Jesu. Johannes war derjenige, der Mut besaß, am Kreuz zu stehen, wo alle anderen Jünger weg waren. Da stand Johannes da. Johannes war ein mutiger Mann. Johannes war voller Glauben und Hoffnung. Das sehen wir daraus, dass wo Maria ihm die frohe Botschaft bringt, zusammen mit Petrus, so läuft Johannes schneller wie Petrus zum Grab. Also er hatte Hoffnung und Vertrauen und Glauben. Johannes kennt das Handeln Gottes. Johannes 21. Wisst ihr, dieser Johannes, er gehörte zum engeren Jüngerkreis. Und da denkt ihr vielleicht, ja, Gott handelt doch mit allen Menschen gleich. Nein, Jesus hat 12 Jünger auserwählt und von diesen 12 hat er nochmal 3 ganz besonders zu sich gezogen und zu denen gehörte Johannes. Das sehen wir am Verklärungsberg, das sehen wir im Garten Gethsemane und das sehen wir auch bei der Tochter Jairus, wird Johannes extra behandelt. Er kriegt eine extra Lektion von Jesus. Johannes war auch ein Eiferer für Jesus gewesen. Könnt ihr euch erinnern, wo die Jünger jemanden gesehen haben, der auch Wunder tut, aber nicht zu ihnen gehört? Wisst ihr, wer derjenige war, der zu Jesus kam und gesagt hat, wir haben ihm gewehrt? Wir haben gesagt, hör auf, du darfst das nicht. Warum? Er war ein Eiferer für Jesus gewesen. Jesus korrigiert ihn. Aber Johannes war derjenige, Markus 9, könnt ihr es nachlesen. Johannes war auch derjenige, den Jesus, wisst ihr, wie benannt hat, zusammen mit seinem Bruder? Wie hießen sie? Donnersöhne. Also wie Johannes auch gewesen war, wie liebevoll und herzlich, von Jesus bekommt er den Namen Donnersohn. Und vielleicht denkt ihr, ja, ich weiß auch warum. Weil Johannes in Lukas 9 gesagt hat, wo Jesus nicht aufgenommen wurde, das Feuer vom Himmel fällt. Hast du daran gedacht? Wisst ihr, dieses Ereignis, wo Johannes und Jakobus Feuer vom Himmel fallen lassen wollen auf das Dorf, beschreibt Lukas dann, wo Jesus sich entschieden hat, nach Jerusalem zu gehen, also zum Schluss des Werkes Jesu. Den Namen Donnersöhne bekommt er am Anfang, da wo die Jünger beschrieben werden, und also die Namen der Jünger aufgelistet werden, da gibt er den Namen Donnersöhne. Also Jesus kannte diesen Charakter und er wusste und kannte auch Johannes. Also, das ist über den Johannes so kurzer Überblick, was wir über den Schreiber wissen, was uns die Schrift offenbart. Johannes hat dieses Schreiben, also hat das geschrieben, aber an wen? Wer waren die Empfänger? Und wenn ihr durch das Johannesevangelium liest, so werdet ihr etwas feststellen müssen, dass die Empfänger des Johannesevangeliums bereits die anderen Evangelien kannten. Warum möchte ich das behaupten? In Johannes 6 spricht Jesus Folgendes. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch gehen? Und bis zu diesem Augenblick hat Johannes nichts erwähnt, dass es 12 Jünger waren, dass Jesus 12 Aposteln berufen hat. Auf einmal taucht hier das auf und er sagt einfach, wollt ihr nicht auch gehen? Das setzt voraus, dass die Kenntnis über die anderen Evangelien vorhanden war und Johannes es zu den Leuten schreibt, die das kennen. Das Gleiche sehen wir in Johannes 11, wo Jesus über das Haus von Martha und Maria spricht. Es war aber einer krank, oder wo Johannes darüber spricht, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Ja? Also das Dorf wird einfach der Maria und Martha zugeschoben. Ja, die kommen von da. Fertig. Und ihr müsst wissen, wer Maria und Martha war. Und weil die das, die anderen Evangelium kannten, wussten sie es. Wir wissen, dass Lukas zum Beispiel ganz anders daran vorgeht und das Ganze erklärt in Lukas Kapitel 10, wie Jesus dahin kommt, wie Jesus die kennenlernt und so weiter und so fort. Also dieses Evangelium wurde geschrieben zu Menschen, die bereits die anderen Evangelien kannten. Ich möchte ein Zitat von Luther weitergeben über das Johannesevangelium. Luther sagte: Dieses Johannesevangelium ist das wahre, rechte Hauptevangelium. Also Luther erhob das Evangelium über die anderen Evangelien und sagte, das ist das wahre Hauptevangelium. Einzigartig und fein. Und es ist den anderen bei weitem vorzuziehen. Das war das Zitat Luthers über dieses Evangelium. Nun, was macht dieses Evangelium so besonders? Ihr kennt die Synoptiker, also Synoptiker ist ja ein Begriff für die drei Evangelien, weil sie parallel ungefähr das Ähnliche, das Gleiche wiedergeben. Was macht Johannes so anders zu den anderen? Wisst ihr, dass das Johannesevangelium zu 90% verschieden ist, anders ist? Es fängt von vornherein an und lässt die Geschichte Jesu, also die Herkunft Jesu, die Geburt Jesu, den Stall, das Geschlechtsregister, die Niedrigkeit, in die er hereinkommt, lässt Johannes komplett weg. Warum? Johannes möchte den Herrlichen und die Herrlichkeit Gottes aufzeigen. Deswegen lässt er dieses Irdische weg. Es ist nicht da. Es, der Einstieg in den Dienst, dass er von Johannes dem Täufer getauft wird, wird nicht berichtet. Also Johannes erwähnt das nicht. Johannes erwähnt nichts von der Versuchung Jesu, dass er versucht werden musste, dass er in die Wüste ging. Das gibt es im Johannesevangelium nicht. Nicht, dass es das nicht gibt, aber Johannes beschreibt etwas anderes, weil er uns etwas anderes zeigen möchte, unsere Augen auf etwas anderes richten. Das Johannesevangelium ist deswegen so besonders, weil Jesus hier selbst Zeugnis gibt. Nirgendwo anders wie im Johannesevangelium spricht Jesus so viel über sich selbst und gibt Zeugnis und offenbart sich selbst und offenbart den Vater. Also in keinem anderen Evangelium. Was dieses Evangelium noch so besonders macht, ihr habt bestimmt beim Lesen festgestellt, es gibt kein einziges Gleichnis in diesem Evangelium. Die Gleichnisse, die gebunden sind an das irdische Verständnis, an das irdische, fehlen im Johannesevangelium. Johannes beschreibt das nicht. Johannes beschreibt und konzentriert sich hauptsächlich auf das Wirken und auf das Reden Jesu in und um Jerusalem. Das ist auch eine Besonderheit des Johannesevangeliums. Johannes schreibt nichts über die Leiden Jesu im Garten Gethsemane, sondern Johannes zeigt Jesus als König im Garten Gethsemane. Etwas völlig anderes wie von den anderen. Ja, das ist die Besonderheit des Johannesevangeliums. Und ich möchte euch, bevor wir jetzt gleich in den Text gehen, möchte ich euch nochmal ein Zitat geben. Ein Zitat von Clemens von Alexandria, der auch 150 Jahre nach Christus, also ungefähr nur 55 Jahre nachdem das Evangelium geschrieben wurde, dieses Zeugnis gegeben hat. Also der Clemens von Alexandria, 150 nach Christus. Als letzter hat Johannes, der bemerkt hatte, das Äußerliche, das Menschliche der Geschichte Jesu in den anderen Evangelium bereits dargestellt war, auf Anregung der Ältesten und vom Geist getrieben, ein geistliches Evangelium zu verfassen. Das war schon damals klar gewesen. Johannes möchte etwas ganz anderes machen. Und deswegen ist dieses Johannesevangelium so köstlich. Leute, wir werden hier Gott sehen. Wir werden Christus sehen in diesem Evangelium. Wir werden diesen Berg Stück für Stück, diesen Mount Everest, durch Gottes Gnade erklingen und die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ganze Evangelium lässt sich zusammenfassen in einem Vers, das Johannes selber macht. Und zwar in Johannes, da könnt ihr rüberblättern, wenn ihr Kapitel 1, beim Kapitel 1 wart, zu Johannes Kapitel 20, Vers 31. Das ist die Zusammenfassung, eine ganz grobe Zusammenfassung dieses Evangeliums. Und zwar hier sagt Johannes, warum er das geschrieben hat. Dieses aber ist geschrieben, damit ihr glaubt. Warum hat Johannes geschrieben, damit ihr glaubt? Was soll man glauben? Dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, nichts weniger. Weiter. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die Absicht des Johannesevangeliums. Und wenn du jetzt denkst, oh, aber damit ich Glauben und das Leben habe, aber das habe ich ja schon, dann ist das Evangelium gar nicht für mich. Da irrst du dich. Ja? Dieses Evangelium ist nicht nur zu Christus führend, sondern auch, dass du in Christus wächst. Hier wird Gottes Herrlichkeit offenbart. Wisst ihr, damit jemand glaubt, was benötigt man? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, es gibt einen Gerichtssaal und es gibt eine Zeugenaussage. Jetzt habe ich das zum Teil auch schon verraten. Damit geglaubt wird, muss es eine Zeugenaussage geben. Wenn Johannes sagt, ich habe dieses geschrieben hier, damit ihr glaubt. Um zu glauben, benötigt man Zeugen. Und das ist, was das Johannesevangelium machen wird. Es wird uns Zeugen auflisten, damit wir glauben können. Es wird uns den Inhalt aufzeigen, damit wir an Christus Jesus, den Sohn Gottes, glauben werden. Dieser Inhalt wird beschrieben werden. Und es wird das Ziel beschrieben werden. Ihr Lieben, wir haben im Johannesevangelium 47 Mal, sagt Johannes und spricht von Zeugen und Zeugnis. Er spricht 23 Mal von Werken, vom Werk. Er spricht 42 Mal von Herrlichkeit oder verherrlicht. Er spricht nur in der wörtlichen Rede über 150 Mal, nimmt Jesus selber Bezug auf und stellt sich in Bezug zum Vater. Über 150 Mal, 100 Mal allein spricht Jesus direkt über den Vater. Also wo er direkt Vater spricht, nicht Herr oder Gott. 78 Mal spricht er über Welt. Er spricht 55 Mal über Kennen oder Erkennen. Er spricht 23 Mal über Licht. Er spricht 98 Mal über Glauben. Er spricht 52 Mal über Leben, Leben haben. 25 Mal Wahrheit oder wahrhaftig. Und 46 Mal über die Liebe. Wisst ihr, wenn man diese Punkte jetzt einfach so der Reihe nach hinstellt, dann ergibt sich ein Satz. Und dieser Satz lautet wie folgend. Ja. Diese Zeugen kamen, um zu bezeugen. Nicht nur diese Menschen waren die Zeugen, sondern auch das Werk kam, um zu zeugen. Das Werk hat bezeugt. Was haben sie bezeugt? Sie haben bezeugt die Herrlichkeit des Sohnes, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Dieser Sohn, er kam in diese Welt, damit wir erkennen und damit wir durch das Licht, was er uns gibt, Glauben haben, damit wir leben können und eine wahre, eine wahrhaftige Liebesbeziehung mit Jesus leben können. Also einfach zusammengefasst in diesem, was Johannes so verstreut da zeigt. Einfach, wenn du es einfach nimmst, dann ist das Johannesevangelium wie folgt aufgebaut. Es gibt Zeugen, es gibt das Zeugnis und es gibt das Ziel. Also die Zeugen, das Zeugnis und das Ziel. Durch das ganze Buch wirst du Zeugen sehen. Du wirst göttliche Zeugen sehen, angefangen vom Vater, vom Sohn, also von Jesus selber, vom Heiligen Geist, von der Schrift, wo Jesus den Bezug zur Schrift nimmt. Und du wirst das Zeugnis haben der übernatürlichen Wirkung Gottes. Und du hast die Zeugen der Menschen, die auftreten wie Johannes der Täufer, die Jünger und die anderen, die geglaubt haben. Der Inhalt dieses Zeugnisses, also das sind die Zeugen. Das Zeugnis ist die Herrlichkeit Gottes, das Heil Gottes. Es ist zusammengefasst aus Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Zeugnis. Und das Ziel des Zeugnisses ist die Offenbarung des Vaters, die Offenbarung des Sohnes. Und durch die Offenbarung des Vaters und des Sohnes, damit wir in eine Liebesbeziehung zu Gott kommen. Das ist das Ziel. Und jetzt möchte ich euch mit euch kurz durchgehen und euch das aufzeigen, wie Johannes das wirklich aufzeigt, wo er Zeugen aufführt, wo er diese Zeugen den Inhalt des Zeugnisses gibt und wie er das Ziel vorgibt. Also ganz zügig, Kapitel 1 fängt damit an, dass Gott als Zeuge, dass der himmlische Zeuge kommt als Erster. Er zeigt die Herrlichkeit Gottes auf. Johannes konnte das nicht wissen. Deswegen kommt der erste Zeuge über Jesus und es ist Gott, der Vater. Es ist der Heilige Geist, der das Zeugnis gibt. Dann haben wir den Schreiber selbst und der Schreiber fängt an, das Zeugnis zu geben für Johannes den Täufer. Und von Vers 7 fängt er an und sagt, Johannes hat bezeugt, Jesus ist das Licht, der in die Welt gekommen ist. Und dann sehen wir plötzlich in Vers 15, als würde Johannes aufwachen und sagen, oh, lass doch Johannes den Täufer selber sprechen. Und er übergibt das Zeugnis dem Johannes, den Täufer. Und von Vers 15 haben wir wörtliche Rede von Johannes, dem Täufer, wo er bezeugt, wo er sagt, dass Jesus vor mir gewesen ist. Dieser ist der eingeborene Sohn vom Vater. Dieser ist der Herr. Dieser ist das Lamm Gottes. Dieser ist derjenige, auf dem der Heilige Geist kommt und bleibt. Dieser ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Dieser ist der Sohn Gottes. Das ist das Zeugnis des Johannes. Dann sehen wir, dass dieses Zeugnis des Johannes unmittelbare Früchte trägt. Sofort stehen neue Zeugen auf. Und es sind seine Jünger. Der nächste Zeuge, der auftritt, ist Andreas, der bekennt und sagt, wir haben den Messias gefunden, Vers 41, noch im gleichen Kapitel. Und wisst ihr, es ist sehr wichtig, auch für euch, wenn ihr euch die Karte vorstellt. Ja, ihr habt hier das Rote Meer, so die Abgrenzung. Ihr habt hier, wo die Biegung ist, fängt das Tote Meer an. Ihr habt die Karte vor euch. Ne? Und über dem Toten Meer, bisschen links, ist Jerusalem, ist Bethanien, auf der rechten Seite des Jordans, hier geht der Jordan hoch, auf der rechten Seite ist Johannes der Täufer, da fängt die Geschichte an, da fängt der Zeuge an, über dem Toten Meer. Und jetzt sehen wir, geht Jesus nach oben, er geht von Jerusalem, er geht hoch nach Galiläa, Kapitel 1, Vers 43, und auf dem Weg hoch nach Galiläa zum See Genezareth, da sehen wir steigen neue Zeugen rein. Warum? Weil die vorhandenen Zeugen Zeugnis geben von diesem Messias. Und sie finden Philippus. Und Vers 41, Philippus findet den Nathanael und spricht, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz und den Propheten spricht. Er hat erkannt. Und Nathanael gibt das Zeugnis und sagt, du bist der König Israels, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus gibt selber von sich Zeugnis, wo er das erste Mal sagt, ich bin der Menschensohn. Ich bin nicht nur der Gottessohn, sondern ich bin die Offenbarung Gottes. Ich bin der Menschensohn. Und jetzt haben wir Kapitel 2. Es ist faszinierend, wie Gott uns hier wirklich Schritt für Schritt führt. Wisst ihr, was das zweite Kapitel kennzeichnet? Etwas Außergewöhnliches. Und zwar, Jesus macht Platz. Jesus räumt auf. Es gibt keinen Anfang. Es gibt keine wahre Erkenntnis über die Herrlichkeit des Sohnes und des Vaters, wenn du nicht erstmal die alten Vorstellungen wegräumst. Jesus fängt nicht an, einfach und baut dort auf, was die wissen, sondern bevor Kapitel 3 kommt, das aufleuchtet, kommt Kapitel 2, wo aufgeräumt wird. Und Jesus kommt nach Kana und Galiläa und wisst ihr, was er dort aufräumt? Wisst ihr, in welche Gefäße Jesus den Wein hineingießen lässt, also das Wasser, das zu Wein wird? Wisst ihr, was das für Gefäße waren? Das waren Reinigungsgefäße. Leute, das waren Reinigungsgefäße. Die waren da für die zeremonielle Reinigung. Du warst unrein, wenn du das nicht benutzt hast. Und Jesus lässt diese Gefäße mit Wein füllen und räumt auf und zeigt auf, hier ist neuer Wein, der in neue Schläuche kommt. Jesus kommt von Kana in Galiläa, wandert Jesus wieder runter nach Jerusalem. Und was macht er dort? Er räumt den Tempel auf. Er räumt raus und sagt, macht Platz für meinen Vater. Macht Platz für Gott. Macht Platz für die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, es gibt kein drittes Kapitel ohne Kapitel 2. Jesus fängt an und Johannes zeigt seine Herrlichkeit auf. Erstmal wird aufgeräumt. Und jetzt, wo er nach Jerusalem kommt, trifft er einen hohen Beamten. Und dieser hohe Beamter ist Nikodemus. Und dieser Nikodemus sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Das wissen wir. Du bist ein Lehrer von Gott. Aber das ist nicht ausreichend für das ewige Leben, zu wissen, dass Jesus der Lehrer von Gott ist. Und Jesus gibt ein anderes Zeugnis. Jesus offenbart das wahre Zeugnis. Und er sagt in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja. Nikodemus, das ist, was du verstehen musst. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden, bevor du Johannes 3, Vers 16 hast, bevor du die Liebe des Vaters zu spüren bekommst, muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wer an den Namen des eingeborenen Sohnes glaubt, wird nicht gerichtet. Das Nicht-Gerichtet-Werden kommt einzig und allein, weil dieser Sohn erhöht wurde. Diese herrliche Botschaft, die Jesus hier aufdeckt, diesem Nikodemus, hat einen Leidensweg, hat die Erhöhung des Christus, genauso wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Jesus befindet sich hier in Judäa. Wir haben gesehen, seine erste Begegnung mit den Obersten. Jetzt wo er sich in Judäa befindet. Ihr könnt euch erinnern, auf der anderen Seite des Jordans lebt immer noch und predigt immer noch Johannes. Er ist immer noch nicht enthauptet worden. Und das bringt auf einmal einen Konflikt. Jesus fängt hier sein Wirken an und da ist noch der andere Prophet, ein großer Mann. Was jetzt? Und die Leute sind ja vielleicht ein wenig durcheinander und sie kommen zu Johannes. Und Johannes macht etwas deutlich. Er gibt nochmal ein Zeugnis und sagt, Leute, ich bin nicht der Christus. Vers 28. Das ist der Bräutigam. Vers 29. Vers 31. Er kommt von oben. Er kommt vom Himmel. Vers 34. Er ist der Gesandte Gottes. Er ist der Sohn. Natürlich war auch Johannes gesandt. Aber das, was Johannes der Täufer hier den Leuten klar macht, ich kann nicht verglichen werden mit dem, der da ist. Dieser Jesus, wenn man über die Sendung spricht, so ist meine Sendung nicht zu vergleichen mit seiner. Das ist der wirklich, der von oben kommt. Das ist der Sohn. Und er weist die Leute von sich weg und sagt, da, das ist Jesus, geht dorthin. Und Jesus begibt sich jetzt wieder von hier unten nach oben. Und Kapitel 4 fängt damit an, dass der Text sagt, Jesus muss durch Samarien gehen. Wisst ihr, warum Jesus durch Samarien gehen muss? Samarien war, wenn ihr hier guckt, auf der linken Seite vom Jordan. Ja? Und die Juden gingen immer rund um Samarien auf der anderen Seite des Jordans, weil sie die Samariter gehasst haben und verabscheut haben. Und hier sagt uns Gott, und Jesus musste durch Samarien gehen. Warum? Da ist jemand, der ein Zeugnis braucht. Da ist jemand, wo Jesus sich offenbaren muss. Und hier ist das erste Mal, wo er sich in Samaria offenbart als das lebendige Wasser. Und er spricht zu dieser Frau, ich bin das lebendige Wasser. Hier hast du das Zeugnis Jesu über sich selbst wieder. Er ist das lebendige Wasser, das Einzigste, was Leben gibt. Und dann kommt es zu diesem wunderbaren Zeugnis der Frau und sie bekennt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich denke, du bist der Messias. Und sie läuft ins Dorf und sagt den Leuten, ich denke, der Messias ist da. Und am Ende des Abschnittes sehen wir das Zeugnis des Volkes, Vers 42. Du bist wahrhaftig, du bist der Retter der Welt, du bist Christus. Und Jesus bejaht das bei den Samaritern. Und er kommt nach Galiläa, er geht durch, er kommt nach Galiläa und tut dort ein Wunder. Und zwar heilt er den Sohn. Er heilt den Sohn des königlichen Beamtens. Und dann beschreibt uns Johannes, dass Jesus wieder runtergeht. Dass er nur da hochgehen musste, um den Samaritern ein Zeugnis zu geben, um diesen königlichen Beamten zu begegnen. Und dann geht er wieder runter nach Jerusalem. Und Kapitel 5, und von Kapitel 5 sehen wir jetzt überwiegend Jesus in Jerusalem. Und hier sehen wir den göttlichen Anspruch Jesu. Er kommt im Kapitel 5 und da ist ein Mann, der 38 Jahre gelähmt ist. Und Jesus heilt ihn am Sabbat. Und er macht es deutlich, dass er das macht, was der Vater macht. Er arbeitet im Einklang des Vaters. Ich lese Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt. Und das Einzige, was sie gesehen haben, sie haben Jesus gesehen, dass er wirkt. Und Jesus sagt, der Vater wirkt bis jetzt. Und ich wirke auch. Darum suchten die Juden, ihn nur noch mehr zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleichmachte. Die Menschen haben das Zeugnis Jesu verstanden. Er macht sich selbst Gott gleich. Er ist Gott. Das war der Anspruch Jesu in Jerusalem. Kein Wunder, dass das Konflikte hervorbringt. Aber Jesus lässt das nicht einfach so. Er sagt, okay, ich beanspruche, mit Gott gleich zu sein. Ich gebe euch auch den Beweis. Und du denkst vielleicht, okay, weist der auf Johannes zurück, wo er sagt, der Beweis ist, Johannes hat das ja bezeugt. Ja, das seht ihr im Verlauf des Textes. Aber Jesus sagt, nein, ich nehme nicht das Zeugnis von Menschen an, sondern ich gebe euch einen anderen Beweis, der größer ist. Und dann Kapitel 5, Vers 36 gibt er den Beweis der Werke, weil er sagt, die Werke, sie zeugen von mir. Das ist der Beweis, dass ich Gott bin. Der Vater zeugt von mir, Vers 37, und die Schrift zeugt von mir. Ihr könnt doch lesen. Geht zurück und liest die Schrift. Er zeugt von mir. Und wo Jesus dieses Bekenntnis klar macht, dass er der Sohn Gottes ist, dass er diese Gleichheitsstufe mit Gott hat, da kriegt er richtig Probleme. Und Jesus muss noch mal kurz weg. Und dann geht er nach Galiläa. Und da finden wir im Kapitel 6 die Speisung der 5000. Wisst ihr, warum Jesus in dieser Speisung der 5000 die Brocken aufsammeln lässt? Wisst ihr, warum er die Brocken aufsammeln lässt? Um seine Herrlichkeit noch mal zu zeigen. Es waren 5000 Männer. Wir können davon ausgehen, es waren vielleicht 25.000 Leute mit 2 Fischen und 5 Broten. Und jetzt lässt er das aufsammeln und sagt, guckt mal, es sind 12 Körbe geworden. Es haben so viele gegessen und es ist noch mehr geworden wie am Anfang. Das funktioniert nicht. Das ist gegen jede Logik. Und Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Aber wisst ihr, viel mehr darüber hinaus ist das Fundament der Botschaft, die jetzt folgen wird. Denn die Leute suchen ihn aufgrund dessen. Und Jesus konfrontiert sie jetzt mit dem wahren Brot und sagt, wisst ihr, das war nur irdische Speise und ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid. Ihr sucht mich aus falschen Motiven. Und im Kapitel 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wisst ihr, von Kapitel 6 bis Kapitel 12 haben wir jetzt diese Ich Bin, wo Jesus den klaren Bezug nimmt zu sich und in der Öffentlichkeit lehrt, wer er wirklich ist. Und das ist das Erste. Im Kapitel 6 zeigt er auf, ich bin das Brot des Lebens. Und wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Guckt mal, Kapitel 6, Vers 58. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Leute, sagt er ihnen, vergleicht mich nicht. Es muss erstmal aufgeräumt werden. Vergleicht mich nicht mit dem Manna. Vergleicht mich nicht mit dem, was ihr bis jetzt gesehen habt. Jetzt bin ich da. Das wahre Brot. Dass das Konflikte gibt, ist fast selbstverständlich. Und das sehen wir in der ganzen Botschaft hindurch. Jesus spricht, Jesus gibt Zeugnis und es gibt Konflikte. Es gab augenblicklich Konflikte und es gab sogar weitere Konflikte mit seinen Brüdern. In Kapitel 7 hinein glauben die seine Jünger nicht, sie kreiden ihn an, dass er das irgendwie im Verborgenen hier versucht zu machen, weil sie nicht an ihn glauben. Und Jesus geht dann wirklich an die Öffentlichkeit und spricht darüber, dass er das lebendige Wasser ist. Kapitel 7 zeigt uns das lebendige Wasser. Ich bin das lebendige Wasser. Und genau wie beim Brot sagt auch Jesus hier, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Leute, das zu glauben bleibt nicht ohne Folgen. Kapitel 8 und Kapitel 9 zeigt Jesus auf, er ist das Licht der Welt. Und dieses Licht als allererstes, es deckt auf. Wisst ihr, dass Jesus dieses Zeugnis sagt, nachdem er die Sünderin begnadigt hat, nachdem er die Sünden der Obersten aufgedeckt hat, sofort danach bekennt Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Warum? Das Licht deckt Sünde auf. Und es hat es aufgedeckt bei der Frau, es hat es aufgedeckt bei den Obersten und es deckt aber auch die Wahrheit auf. Und das ist die Wahrheit über Jesus selbst, das Zeugnis, wo Jesus wirklich herkommt. Und es deckt auch die Herkunft der Obersten auf. Sie bezeugen nämlich, wir sind von Abraham. Und Jesus sagt, nein, das Licht deckt es auf. Euer Vater ist der Satan, der Teufel. Das ist, was das Licht aufdeckt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Schwierigkeiten bringt? Wenn man den geistlichen Führern des Volkes sagt, ihr stammt von Satan ab, euer Vater ist Satan und ihr tut seinen Willen. In diesem Zusammenhang bezeugt Jesus auch, dass er vor Abraham gewesen ist. Im Kapitel 9 macht Jesus weiter und sagt, das Licht deckt nicht nur Sünde auf, es deckt nicht nur Wahrheit auf, sondern es deckt auch die Herrlichkeit Gottes auf. Es deckt Gottes Kraft auf und Jesus heilt den Mann, der blind geboren ist und platziert es nochmal und sagt, ich bin als Licht, ich bin zum Licht, als Licht in die Welt gekommen. Auch nach Kapitel 9 sehen wir die Schwierigkeiten, in die Jesus hineinkommt. Im Kapitel 10 geht Jesus weiter und offenbart das Nächste, wer er ist und sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer durch diese Tür hineingeht, Vers 9, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das in Überfluss. Leute, Jesus ist die Tür und deswegen, wer durch diese Tür hineingeht, er wird Leben haben. Und er ist auch der Hirte der Schafe, der die Schafe weidet, behütet und versorgt, der sie durchträgt. Ich bin. Und im gleichen Kapitel öffnet Jesus in Vers 30, ich und der Vater sind eins. Vers 38, tue ich diese Werke, so glaubt doch wegen der Werke, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und jetzt geht Jesus weiter nach Bethanien. Klar, er muss auch von da fliehen. Und Kapitel 11 offenbart Jesus das Nächste und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird niemals sterben. Das ist das Zeugnis Jesu über sich selbst. In Kapitel 12 sehen wir den Einzug in Jerusalem und das Bekenntnis Jesu, ich bin das Weizenkorn. Ich bin das Weizenkorn, ich bin wie die Schlange in der Wüste, ich muss erhöht werden. So wie das Weizenkorn sterben muss, so muss ich sterben, da ich erhöht werde. Nicht sterben dadurch, dass ich in die Erde hineingelegt werde, sondern dass ich getötet werde. Und hier bezeugt Jesus nochmal, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Leute, Jesus kennenzulernen bedeutet Veränderung. Und jetzt kommt, schließt Jesus die öffentliche Lehre ab, das öffentliche Bekenntnis, das öffentliche Zeugnis schließt hier. Ab Kapitel 13 schließen sich die Türen für die Öffentlichkeit und jetzt gibt es nur noch Privatunterricht für diejenigen, die in Wahrheit glauben. Also fast alle, außer Judas, ja, für seine Jünger. Und wir sehen hier, dass in diesem Privatunterricht Jesus sich offenbart als liebender Lehrer und Herr. Und er gibt das Beispiel der Liebe, wo man wirklich sagen kann, identisch, was wir im Johannesevangelium später lesen, wo es über Gott selber gesagt wird, ich bin die Liebe, dass man hier das über Jesus einfügen könnte, ich bin die Liebe. Und als liebender Lehrer und Herr gibt er ein Beispiel, ihr wisst, was für die Fußwaschung, und er zeigt sich auf, ich bin die Liebe. Und wisst ihr, wenn jemand liebt und jetzt auf einmal wie ein Weizenkorn stirbt und zum Vater geht, dann muss man etwas machen. Und deswegen spricht Jesus, ich als liebender Lehrer und Herr, ich gebe euch Hoffnung. Ich gehe von euch weg. Ich gebe euch Hoffnung. Und jetzt im Kapitel 14 sagt er, die Hoffnung ist die Herrlichkeit. Ich gehe hin, euch die Herrlichkeit zubereiten. Das ist, was Liebe ist, nicht nur Fußwaschung und dafür sorgen, dass sie ein Beispiel kriegen, sondern er gibt ihnen Hoffnung für die Herrlichkeit. Und nicht nur das allein, sondern im nächsten Kapitel spricht er darüber, dass er der Weinstock ist und sie die Reben. Und dass er sie dazu bestimmt hat, dass er sie dazu erwählt hat und bestimmt hat, Frucht zu bringen. Warum? Diese Frucht ist notwendig, um am Weinstock zu bleiben, um diese Hoffnung zu erlangen, um in dieser Liebe zu leben. Also, Jesus gibt nicht nur ein Beispiel der Liebe, sondern er gibt ihnen Hoffnung, er gibt ihnen Sicherheit dadurch, dass er sagt, ihr seid die Reben im Weinstock und ich sorge für eure Frucht. Und jetzt, als diejenigen, die zu Jesus so eng gehören, gehört auch Verfolgung. Ihr werdet nicht ohne Verfolgung bleiben. Und der Abschnitt weiter zeigt das auf, damit die Jünger keine Überraschungen erleben. Und Jesus sagt, Verfolgung kommt, aber am Ende dieses Abschnittes, also es fängt Kapitel 15, Vers 18 an und geht bis Kapitel 16, Vers 33. Und dort hört er auf und sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nicht ihr habt die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden und ich habe euch in mich hineinplatziert. Das ist der Trost für die Jünger. Ich habe die Welt überwunden. Und wisst ihr, damit dieser Bund wahrhaftig stehen kann, geht Jesus ins Gebet. Obwohl Jesus in der ganzen Botschaft klar gemacht hat, ich und der Vater sind eins. Ich tue genau, was der Vater will. Was ich will, will der Vater. Was der Vater will, will ich. Geht Jesus ins Gebet, um die Sicherheit der Kinder Gottes. Vers 11. Bewahre sie in deinem Namen. Vers 13, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 15, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Vers 26, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus bringt sie vor den Vater und zeigt ihnen auf, liebe Jünger, ihr seid sicher in der Hand des Vaters. Und jetzt zum nächsten Abschnitt 18 bis 19 sehen wir die Gefangennahme. Und auch hier habe ich am Anfang erwähnt, diese Herrlichkeit, die uns hier aufgezeigt wird, die Gefangennahme Jesu, ist nicht sein Leiden im Garten Gethsemane, sondern Jesus kommt in den Garten und wo die Knechte, die Soldaten kommen, was passiert? Sie fragen nach Jesus und Jesus sagt, ich bin's. Und Johannes ist es wichtig zu zeigen, wo Jesus gesagt hat, ich bin's, fallen sie nieder auf den Boden samt Judas. Warum? Johannes hat sich bemüht, die Herrlichkeit Gottes aufzuzeigen bis zum Schluss. Das ist die Herrlichkeit Jesu. Die Leute fallen nieder und Jesus, wo er gegenüber Pilatus steht, gibt er ein wunderbares Zeugnis und stellt sogar Pilatus die Frage. Stellt Pilatus vor die Frage, stellt euch vor, das ist der wahre König. Und hier kann man abschließen, damit, wo Jesus gekreuzigt wird und über seinem Kopf dieses Schild hängt, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Da muss man sagen, warum steht das da? Warum dieser ganze Bericht, Johannes 19, Vers 35, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Leute, Johannes ist der Augenzeuge. Er stand da, wie Jesus gekreuzigt wurde und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ihr Lieben, Jesus ruft hier Thomas auf und sagt, hör mal zu, es ist gut, selig ist derjenige, der glaubt, wenn er nicht sieht. Und das ist die evangelistische Botschaft, womit er abschließt. Das ist die evangelistische Botschaft, die er hier nochmal zusammenfasst, über das ganze Evangelium. Für diejenigen, die nicht glauben, es gibt Hunderte von Zeugen, die hier aufgeführt werden. Leute, es gibt Zeugen, die das bezeugen. Und du solltest glauben. Er ruft zum Glauben auf. Für diejenigen, die im Unglauben stehen, für Menschen, die nicht Christen sind. Also das Johannesevangelium ist sehr evangelistisch. Aber, und jetzt macht er den nächsten Zug und sagt, wisst ihr was? Kapitel 21, offenbart sich der Herr als einer, der wiederherstellt, der zu den Leuten spricht, die auf dem Weg gestolpert sind, die gefallen sind. Hier haben wir die Wiederaufrichtung und Jesus kommt, wir sehen ihn, Johannes erkennt ihn, das ist Jesus, ihr wisst, wegen dem Fischzug, und dann stellt er Petrus diese Frage, liebst du mich? Das ist die Wiederherstellung des Petrus. Und ich möchte damit abschließen, wenn du vom Johannesevangelium bis jetzt wenig mitgenommen hast, dann ist diese Botschaft für dich. Johannes bezeugt die Herrlichkeit Gottes, damit du Gott siehst, damit du den Sohn siehst in seiner vollen Herrlichkeit, dass sich auf dein Leben widerspiegelt. Dass du in der Liebesbeziehung lebst. Und die Frage ist nicht weniger. Diese Liebesbeziehung ist, liebst du mich? Jesus ruft nicht einfach, folge mir nach. Sondern die Frage steht für den Nachfolger, liebst du mich? Wenn es etwas weniger ist, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, ja Herr, ich bin verliebt in dich. Ich liebe dich. Dann ist dieses Buch für dich, um diese Liebe aufzupolieren, ja? Um dich wieder zu ermutigen und dich in diese Liebesbeziehung hineinstellen. Das ist die Absicht des Schreibers. Lasst uns beten.